So, es ist schön hier zu sein. Es ist super schön, euch zu sehen, auch so viele alte, bekannte Gesichter zu sehen. Ich bin Johnny, das hat Steffi schon gesagt, und lebe mit einigen zusammen hier in Marburg im Stadtteil Richtsberg, und zusammen mit meiner Frau und einigen Freunden leiten wir das zentral. Wir kommen aber hierher aus dem Christustreff, und von daher ist es richtig schön, euch mal wieder hier so mitzuerleben. Und es ist auch richtig cool, vor Leuten zu reden. Bei uns im Zentral treffen sich so ein ganz paar Leute, auf Abstand natürlich, im Zentral, aber nur ganz wenige, und der Rest läuft alles über Zoom. Also von daher, ich sehe immer nur so ein paar Gesichter auf dem Bildschirm oder mal in der Kamera. Ihr seid jetzt gerade in der Predigtreihe über das Glaubensbekenntnis. Heute, hat Steffi schon gesagt, wird das Glaubensbekenntnis sozusagen abgeschlossen durch mich. Und das Glaubensbekenntnis, ich weiß nicht, wie es jetzt für dich die letzten Wochen war, aber das ist ja schon ein wirklich feines Stück Theologie. Das ist so die Essenz des christlichen Glaubens oder der christlichen Theologie. Eine Art Grundlage. Und ich denke ganz oft an das Glaubensbekenntnis, wenn man so einen theologischen Streit hat. Manchmal hat man das ja, ihr habt das vielleicht nicht so oft, das ist irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, Teil meines Berufs. Dann diskutiert man mit Leuten über irgendwelche theologischen Themen oder Sachen irgendwie so bezogen zur Bibel oder Gott. Und dann denke ich, manchmal könnte man wahrscheinlich so manche Diskussion deutlich vereinfachen, wenn man einfach vor dem Streit einmal gemeinsam das Glaubensbekenntnis spricht und einmal danach. Und dann weiß man, okay, alles klar, grundsätzlich sind wir uns einig, grundsätzlich, wenn wir das mitsprechen können, dann können wir gar nicht so weit auseinander eigentlich sein. Heute sind wir im letzten Teil. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube an die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und ich dachte, ich mache das heute mal genauso, wie man es nicht machen sollte. Das scheint irgendwie bei mir so ein Lebensmuster zu sein, dass ich immer wieder Sachen mache, wie man sie eigentlich nicht machen sollte. Aber in jedem Predigerseminar und in jedem Buch darüber, wie man predigen sollte und so weiter, sagt man eigentlich immer, du brauchst einen Kerngedanken und den musst du sozusagen stringent folgen. Das muss alles logisch sein. Und das mache ich heute nicht. Ich mache heute mit uns so ein bisschen so ein Tapas-Menü. Ja? Also Tapas, so kleine spanische Häppchen, ja? Die dich einzeln nicht satt machen. Aber in der Masse, in der Menge, das ganze Menü, das könnte dich dann schon eigentlich füllen. Aber es ist deine Aufgabe, diesen Gedanken nachzugehen, und wenn du merkst, oh, da will ich mal tiefer gehen oder das will ich noch mal ein bisschen mehr begreifen, dass du dich dann damit weiter beschäftigst. Also ich kratze heute so ein bisschen an der Oberfläche, ich gebe so impulsartig so ein paar Ideen raus, ein paar Gedanken, mach mir vielleicht ein bisschen Luft in der Masse ist es vielleicht dann so, dass es dich füttert. Wenn du mehr Fragen hast und wenn du ganz komplizierte theologische Antworten haben willst oder auf ganz komplizierte Fragen Antworten haben willst, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail-Adresse ist roland.werner@christus-treff-marburg.de, und ich nehme mir alle Zeit, die du haben willst, und schreib mir einfach, kannst mir auch einfach so persönlich so ein paar private Sachen schreiben, oder ich antworte immer gerne. Ich bin auch dankbar, dass Roland mir übrigens anderthalb Stunden heute zum Predigen gegeben hat, und ich werde vielleicht ein bisschen überziehen, aber bevor ich so richtig einsteige, lass mich einmal beten. Herr, wir laden dich ganz herzlich ein und wir lieben dich. Und wir danken dir für die klugen Köpfe, die das Glaubensbekenntnis zusammengefasst haben. Herr, wir stellen uns auf dein Wort und wir beten, Heiliger Geist, dass du kommst in deiner Kraft und dass du diese Kirche erfüllst, dass du unsere Herzen öffnest und hilf uns zu hören, was du uns heute sagst. Amen. Amen. Okay, das Glaubensbekenntnis. Mir sind so ein paar Sachen aufgefallen zu dem letzten Teil des Glaubensbekenntnisses. Erstmal, das sind alles Dinge, die Jesus gibt. Ich glaube an den Heiligen Geist. Jesus ist es, der den Heiligen Geist sendet. Er ist der uns mit Feuer tauft. Jesus gibt den Heiligen Geist. Jesus ist auch der Gründer der Kirche und er ist auch der die Kirche baut. Er ist der uns zu Heiligen macht und der uns zu einer Gemeinschaft zusammenfasst. Er ist der Sündenvergebung ermöglicht. Er ist der, der uns von den Toten auferweckt und uns in das ewige Leben hineinführt. Das erste ist also, Jesus ist es, der all diese Dinge ermöglicht. Das zweite, was mir zu denen auffällt, ist, es ist so ein bisschen das, was mir, als ich einmal Besucher war in einem Blindenmuseum, genau gefehlt hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ein Blindenmuseum. Ich war mal, ich glaube, es war in Frankfurt. Da gehst du in ein Museum und das ist wahrscheinlich eine Halle. Ich weiß es nicht, wie es da drin aussieht. Alles ist stockduster und die Idee ist, dass du als Sehender einmal nachspüren kannst, nachempfinden kannst, wie es ist, nichts zu sehen. Und du läufst dann da durch diese Räume und du hörst dann da plötzlich irgendwie zum Beispiel Verkehrslärm. Und dann musst du über eine Ampel gehen. Oder du bist im Supermarkt. Und das Ding ist, man weiß, als ich da war, ich wusste ja natürlich, das ist hier jetzt nicht echt. Ne? Aber es hört sich alles super echt an und du siehst ja nichts und es irgendwie stresst einen das. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass irgendwo ein Geländer gewesen wäre, was mir eine Orientierung gibt und was mir Sicherheit gibt, an das ich mich entlanghangeln kann. Vielleicht sind diese Punkte auch so ein bisschen wie ein Geländer in der Zeit für uns, was uns Sicherheit gibt, was uns Orientierung gibt. Jesus ist in den Himmel gefahren und Jesus wird wiederkommen und in dieser Zwischenzeit sind das Dinge, die uns so eine Orientierung geben können. Roland hat letztes Mal über den Heiligen Geist geredet. Ich glaube an den Heiligen Geist. Wahrscheinlich hat er dann darüber geredet, wie wir erfüllt werden können mit dem Heiligen Geist und wie wir die Gaben des Heiligen Geistes empfangen können. Also da können wir einen Check machen. Das ist ein Häkchen da. Die heilige christliche Kirche. Das ist ein spannendes Thema für diese Zeit. Gerade in dieser Zeit, wo Kirche ja so schlecht greifbar ist, wo alles so online stattfindet, so viel, wo man so schnell auch untergeht und nicht mehr gesehen wird und auch die anderen natürlich nicht mehr sieht. Auch in einer Zeit, wo es vielleicht so ein bisschen die Versuchung da ist, dass man sich, weil halt alles online stattfindet, dass man sich so seine Sachen rauspickt und dann hat man irgendwann das Gefühl, Kirche wird zu etwas wie so eine Marke. Ne? Welche Kirche suchst du dir aus? Ne? Welche Gemeinde suchst du dir aus? Bist du eher der Samsung-Typ oder der iPhone-Typ oder eher Nike oder eher dies oder das? Irgendwie fängt man dann an, sich Kirche vielleicht so ein bisschen auszusuchen wie so eine Marke oder so zu behandeln. Deswegen, Kirche ist keine Interessensgemeinschaft, wie vielleicht ein Fußballverein oder ein Dackelzuchtverein. Kirche ist etwas Heiliges, weil Jesus sie ins Leben gerufen hat und weil Jesus der ist, der sie baut. Jesus sagte, ich baue meine Kirche. Und wenn du jemand bist, der an Jesus glaubt und der sich zum Ziel gesetzt hat, Jesus in seinem Leben nachzumachen, dann bist du ein Teil der Kirche. Dann bist du Teil von diesem heiligen Ding, was Jesus ins Leben gerufen hat, was heißt Kirche oder was wir so nennen. Jesus selber ist der Kopf des Ganzen. Wir sind sein Körper und der Teufel ist unter seinen Füßen. Kirche ist Hände und Füße von Jesus. Ja, wir sind Teil von etwas Größerem, was Jesus ins Leben gerufen hat. Und wir als Kirche haben einen Auftrag in dieser Welt, nämlich Jesus zu repräsentieren in dieser Welt. Dass wir Licht in Finsternis sind. Dass wir herausgehen und die Botschaft von Jesus bekannt machen. Dass wir den Armen helfen um uns herum. Dass wir die Verlorenen nach Hause holen. Dass wir die Kranken heilen und die Gefangenen befreien. Das ist Auftrag der Kirche. Und wir sind Teil dieser heiligen Kirche. Das ist etwas, was Jesus ins Leben gerufen hat. Und Jesus ist es, der die Kirche baut. Auch das ist, glaube ich, wichtig für uns zu verstehen. Es ist die Kirche von Jesus, es ist nicht unsere Kirche. Wir bauen nicht Kirche. Wir machen Jesus nach und wir gehen raus, da wo wir sind, und breiten das Reich Gottes aus. Und wir beten, da wo wir sind, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und er ist es, der seine Kirche baut. Letztlich sind wir nicht verantwortlich für die Kirche, denn es ist seine Kirche. Aber es führt uns zum nächsten Punkt. Gemeinschaft der Heiligen. Heilige. Heilige. Was ist die Gemeinschaft der Heiligen? Ich fange mal an zu erklären, was heilig oder was es bedeutet, dass die Bibel uns Heilige nennt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich ehrlich gesagt manchmal nicht so heilig. Also meistens. Ich fühle mich eher wie so ein lausiger Sünder, ne? Oder ein Heuchler manchmal, ja? Oder ein alter Sack. Ich fühle mich nicht unbedingt wie ein Heiliger, aber die Bibel nennt dich und mich Heilige. In dem Moment, wo du dein Leben mit Jesus verbindest, bekommst du eine neue Identität. Das ist etwas, was dir geschenkt wird, was du nicht verdienen kannst. Und das ist, du bist heilig. Manchmal haben wir das Gefühl, dass unsere Identität ist, dass wir Sünder sind, die sich manchmal nur ganz doll anstrengen. Und wenn sie dran denken, dann tun sie auch mal was Heiliges. Die Bibel dreht es um, sagt, nein, nein, ihr seid Heilige, ihr seid heilig gesprochen, das ist eure Identität. Das Problem ist nur, dass wir das alle immer und immer wieder vergessen und dass wir uns sündhaft verhalten. Wir sind eine Gemeinschaft der Heiligen. Und wir sind eine Gemeinschaft. Jesus hat uns miteinander verbunden. Du und ich, wenn du zu Jesus gehörst, wir haben eine tiefe Verbindung miteinander. Die ist viel tiefer als die Summe unserer Hobbys und Interessen und Musikgeschmack und auch unsere Überzeugungen und Kultur, unsere Herkunft. Das ist was viel, viel Tieferes. Das ist was, eigentlich was ganz Mysteriöses. Wir sind durch Jesus miteinander verbunden und durch Jesus miteinander mit Jesus verbunden. Wir sind eine heilige Gemeinschaft, Gemeinschaft der Heiligen. Und ich finde das schon manchmal krass, wie leicht oder wie wenig passieren muss, dass wir uns dieser Gemeinschaft entfernen. Nun, es gibt manchmal, hört man Stories von Christen, die Gemeinschaft verlassen und die sind wirklich berechtigt. Also da, wo Machtmissbrauch passiert, da, wo Manipulation passiert und so weiter. Darauf gehe ich nicht ein, aber häufig höre ich, oder rede ich mit Leuten, die Gemeinschaft verlassen, die christliche, die heilige Gemeinschaft verlassen. Und die Gründe sind dann Sachen wie, ja, ich war in der und der Gemeinde, ich habe mich da eigentlich angeschlossen, aber ich war da so viele Wochen und da hat mich nie jemand angesprochen. Erstens, tut mir leid, natürlich, das ist doof. Wie viele Leute hast du denn angesprochen, frage ich meistens. Meistens kommt da nicht so viel zurück. Ja? Aber das ist schmerzhaft, aber was muss passieren, dass du Gemeinschaft verlässt. Ja, der Lobpreis war nicht so meins. Ist das schon alles, diese heilige Gemeinschaft zu verlassen? Wir leben in einer Welt, in der Gemeinschaft meistens darüber definiert wird, dass man gleich und ähnlich tickt, dass man die gleichen Interessen hat und so weiter. Es gibt so ein für Werder-Fans bekanntes Lied von Jan Delay. Der hat ein Lied über Werder geschrieben und er sagte, und ich weiß, es ist für ewig, wir Werder-Fans, wir halten für ewig zusammen, denn wir denken alle ähnlich. Das ist die Basis, auf der er meint, dass wir Beziehungen bauen. Das Ding ist, wir Christen sind so nicht. Ich erinnere mich noch, wie ich mal auf Facebook gesehen habe, da war ein Typ, den kenne ich ganz gut, der ist auch Christ, und der hat auf Facebook was Politisches gepostet. Und ehrlich gesagt, das, was der gepostet hat, das widerspricht total meiner Meinung, das fand ich überhaupt nicht gut. Das hat mich auch provoziert. So. Gut, ich diskutiere grundsätzlich nicht auf Facebook, aber ich habe dann mal in die Kommentare geguckt und die Kommentare waren voll davon. Ich lösche dich jetzt aus meiner Freundesliste. Oh, es ist jetzt mal wieder an der Zeit, dass ich meine Freundesliste reinige. Nur weil der was gesagt hat, was deiner Meinung widerspricht? Kündigst du jetzt die Freundschaft? Hältst du nicht aus, dass jemand irgendwas in deiner Timeline schreibt, was nicht deiner Überzeugung entspricht? Das, was der geschrieben hat, war nicht menschenverachtend oder irgendwie sowas. Es war einfach nur nicht die Meinung seiner Leute und die haben ihn dann die Freundschaft gekündigt. Ja, weil genau so funktioniert meistens Gemeinschaft. Aber die heilige Gemeinschaft ist eine durch Jesus verbundene Gemeinschaft, die viel tiefer ist als einfach nur unsere gemeinsame Überzeugung. Und das ist was ganz Kostbares, diese heilige Gemeinschaft. Wir erleben das auf dem Richtsberg. Da sind mittlerweile 40 Leute ungefähr, sind bewusst auf den Richtsberg gezogen und leben da. Und wir leben in unmittelbarer Nähe miteinander und wir können uns gegenseitig helfen und Einkäufe füreinander machen und so weiter. Und ich erinnere mich noch, wie jemand mal zu mir sagte, zu dem man immer nicht so richtig Kontakt hatte. Der hat uns immer von der Ferne beobachtet. Und irgendwann konnte ich mal ein bisschen tiefer mit ihm reden. Und dann habe ich ihn mal gefragt, na, wie siehst du uns eigentlich so als die Leute, die hier im Zentral aktiv sind und so. Und dann sagte er was ganz Interessantes. Sagte er, ich finde euch komisch. Und dann sagte er, aber ich merke, ihr habt eine gute Gemeinschaft. Und etwas in mir wollte Teil dieser Gemeinschaft sein. Ich glaube, wir Christen, wir unterschätzen vollkommen, was die Wirkung dieser heiligen Gemeinschaft ist für die Welt, in der wir leben. Heilige Gemeinschaft. Vergebung der Sünden. Vergebung der Sünden. Na, wenn wir über Vergebung der Sünden reden, dann müssen wir ja erstmal anerkennen, okay, es gibt Sünde, die Vergebung braucht. Wir, so glauben wir, sind chronisch darin, dass wir immer und immer wieder Dinge tun und sagen und denken, die uns schaden, die anderen schaden und die einem heiligen Gott nicht gefallen können. Ja, wir werden ganz oft, jeder für sich, seinem eigenen Maßstab so oft nicht gerecht und ganz sicher schon mal nicht dem von Jesus. Wir versuchen so oft, das Gute zu tun und tun dann doch das Schlechte oder zumindest lassen wir das Gute. Die Bibel sagt, keiner ist so gerecht, dass er nur Gutes tut und nie sündigt. Das Problem mit der Sünde ist, dass wir immer und immer wieder diese Dinge tun und sagen und denken, die Gott halt eben nicht tun und sagen und denken würde. Und es baut sich auf vor uns wie eine Mauer zwischen uns und Gott, die wir selber nicht mehr abbauen können. Und es trennt uns von Gott und von allem Guten, was er für uns hat. Aber hier kommt der Deal. Jesus, der vollkommen ohne Sünde war, wie die Bibel sagt, der von keiner Sünde wusste, der immer vollkommen das gelebt hat, was Gott von ihm wollte, der vollkommen alle Menschen geliebt hat, ja sogar seine Feinde, hat er nicht nur geschafft, in Tat zu lieben, sondern während sie ihn geschlagen haben, während sie ihn angespuckt haben, hat er sie aus tiefstem Herzen geliebt. Der Gott in jeder Sekunde seines Lebens genau das erfüllt hat, was Gott immer für die Menschen wollte. Der wurde zur Sünde für uns. Der hat deine und meine Sünde auf sich genommen. Der wurde dafür geschlagen, dem wurden die Knochen dafür gebrochen, der wurde aufgeschnitten, der wurde angespuckt dafür. Aber die Strafe deiner Sünde hat er auf sich genommen, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt, damit wir richtig sein können für Gott. Wir glauben an die Vergebung der Sünden. Das Einzige, was es braucht, ist, dass du sagst, wenn du jetzt selber sagst, ich merke, diese Mauer zwischen mir und Gott ist da und ich will eigentlich, dass sie auch weggeht. Ja, das Einzige, was du sagen brauchst, ist, ja, ich gebe zu, dass ich Sünde habe, dass ich sündige. Ich beschönige das nicht und ich entschuldige das nicht. Ich wälze das auch nicht auf andere ab. Ich sage auch nicht, es gibt schlimmere Leute als ich. Ja, gibt es. Es gibt aber auch bessere Leute als du. Darum geht es nicht. Sondern ich gebe zu, ich hab diese Mauer zwischen mir und Gott. Ich sündige. Das Einzige, was du dann sagen brauchst, Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du all meine Sünde auf dich genommen hast. Und dann darfst du erleben, dass er dir Vergebung bringt. Dass er dir diese Last der Sünde nimmt. Dass er diese Mauer, die du selber nicht einreißen kannst, dass er sie einreißt für dich. Und dass sie dann wirklich voll und ganz eingerissen ist. Und es ist der Hammer, in diesem Bewusstsein zu leben. Ich glaube an die Vergebung der Sünden. Das ist der Hammer. Weil das bedeutet, ich brauche keine Angst mehr vor meinen Schwächen zu haben. Wenn ich einmal kapituliert habe, wenn ich einmal gesagt habe, ja richtig, ich verkacke das regelmäßig. Ja richtig, ich werde nicht mal meinem eigenen Maßstab gerecht. Aber Jesus vergibt mir. Wenn ich einmal an dem Punkt gekommen bin und dann seine Vergebung wirklich empfangen habe, dann brauche ich keine Angst mehr vor meinen Schwächen zu haben. Das bedeutet, ich brauche mit keiner Maske mehr zu leben. Ich muss nicht mehr so tun, als wäre ich toll. Sondern ich darf dann einfach der originale Johnny sein. Ich darf dann sein, wie ich bin, weil ich weiß, mir wurde vergeben. Es gibt Vergebung der Sünden. Und es ist eine super Basis, auf der man Konflikte klären kann. Es ist hervorragend, wenn du Konflikte mit jemandem hast und beide kommen darüber ein, dass es Vergebung der Sünden gibt. dass wir Vergebung der Sünden brauchen, dann kannst du Konflikte viel, viel einfacher klären, weil für beide Seiten der klar ist, okay, wir beide werden unserem Anspruch ganz oft nicht gerecht und ja, wir beide tun und sagen und denken Dinge, die wir bereuen, die wir als Fehler anerkennen. Das macht es total leicht, Konflikte nicht zu klären. Ich sage das ganz oft im Zentral, wenn wir zusammen Abendmahl feiern, also haben wir jetzt schon länger so nicht mehr gemacht, aber wie wir es früher gemacht haben, vor Corona, ihr erinnert euch, haben wir einen Kreis gebildet und da habe ich ganz oft gesagt, wenn du einen Konflikt mit irgendwem hast, dann schau die Person mal an, während sie das Abendmahl zu sich nimmt, weil in dem Moment, wo sie das Abendmahl zu sich nimmt, gibt sie zu, ich mache Fehler und ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung. Und in dem Moment, wo du das nimmst, machst du es auch. Und danach können wir wunderbar Konflikte klären. Es lässt einen auch viel dankbarer durchs Leben gehen. Als letztes, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ja, wir glauben als Christen, dass das Leben nicht vorbei ist, wenn unser Körper den Löffel abgibt. Das, was wir hier erleben auf Erden, ist nur ein Trailer für das, was später kommt. Und ja, ich glaube daran, auch dass es ein ewiges Leben ohne Gott gibt. Ich würde es aber ehrlich gesagt nicht als Leben bezeichnen, sondern ein ewiges Existieren getrennt von Gott. Das ist der Tod in seiner ultimativsten Form, weil wir getrennt sind von Gott und von allem Guten, was er erfunden hat für die Menschen. Und das ist dann die Hölle. Aber durch die Vergebung der Sünden waren wir tot für Gott, aber werden lebendig in Jesus. Und dann gehen wir ein in das ewige Leben, was Gott für uns bereitet hat. Jesus ist dabei der Weg, Jesus ist dabei die Tür und Jesus ist selber auch das Ziel. Er ist nämlich das Leben. Mir hilft das total, mit dieser Perspektive zu leben. Ich hab FOMO, kennt ihr FOMO? Ja? Fear of missing out, Angst, Sachen zu verpassen. Ich hab FOMO. Ich habe ganz oft Angst, Sachen zu verpassen. Und dann bin ich bekannt dafür, dass ich auf 1000 Hochzeiten gleichzeitig tanze. Ich habe auch Probleme mit dem Älterwerden. Ich habe keine grauen Haare. Meine Friseurin, wir haben einen Deal, sie sagt mir jedes Mal, wenn sie mir die Haare schneidet, dass ich keine grauen Haare habe. Sie kriegt dafür Geld, dass sie lügt. So, aber mit der Perspektive der Ewigkeit brauche ich vor alledem keine Angst mehr zu haben. Ich brauche keine Angst mehr zu haben, dass ich irgendwas verpasse in meinem Leben. Ich brauche keine Angst mehr dafür zu haben, dass ich älter werde. Es ist so gut zu wissen, dass mein Leben nicht vorbei ist. Und dass ich für alles, alle Zeit habe. Paulus sagt es so, denn ich bin gewiss, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Das war so eine wichtige Erkenntnis von ein paar Jahren für mich. Es ist unsere beste Freundin gestorben, vor 2 Jahren. Und wir haben täglich mit den Folgen dieses tragischen Todes nicht zu tun. Und ich werde daran nichts schönreden, nichts daran ist schön oder gut. Aber Gott hat trotzdem die Art manchmal, dass er Schlechtes doch oder dass er aus Schlechtem manchmal Gutes hervorbringen kann. Und ich erinnere mich noch, wie ich in Rumänien war und wir haben da einen Missionseinsatz gemacht und eine Konferenz gemacht und so weiter. Und abends, als dann alles vorbei war, war das Champions League Finale zwischen Liverpool und Tottenham Hotspurs. Und dann haben wir das gesehen und währenddessen kamen Nachrichten rein, dass unsere Freundin ins Krankenhaus plötzlich muss und so weiter. Und wir haben die ganze Nacht durchgebetet und dann um 5, 6 Uhr oder sowas habe ich die Nachricht bekommen, sie ist gestorben. Und was machst du dann? Ich lag dann im Bett, alle anderen haben noch gepennt, ich hätte ein paar Stunden später predigen sollen. Und was machst du dann? Ich habe dann erstmal gegoogelt nach Büchern, die ich mir bestellen kann über Gott und das Leid und so weiter. Und dann war dieses Video von Jürgen Klopp da, manche von euch werden das vielleicht noch kennen, der hat kurz vor dem Champions-League-Finale hat er eine Grußbotschaft an einen krebskranken Jungen geschickt. Und er hat den gegrüßt, es war eine total nette Geste. Und dann sagte er ganz am Ende des Videos, und übrigens, ich bin Christ, wir sehen uns wieder. Und dann dachte ich, oh, wie gnädig vom Herrn. Wie gnädig vom Herrn, dass er mir diese Ewigkeitsperspektive zeigt. Und ich glaube, dass wir nur mit dieser Perspektive der Ewigkeit, mit dem Blick auf die Ewigkeit, ein Leben führen können, was wirklich das Reich Gottes hier in dieser Zeit auf die Erde bringt. Denn wenn wir die ganze Zeit die Angst haben, dass wir Dinge verpassen, wenn wir die ganze Zeit die Angst haben, Dinge zu verlieren, dann werden wir reflexartig, krampfartig sie festhalten und werden nicht in der Lage sein, sie loszulassen, wie wir eigentlich sollten. Aber wenn wir wissen, ich werde alles, für alles Zeit haben in Zukunft und der Hauptteil meines Lebens kommt noch und da werde ich alles machen können. Und ich glaube, wir werden da in Städten leben, wir werden Wohnungen haben, ich werde haufenweise oft Bungee-Jumpen gehen können, Snowboarden lernen und dann machen und so weiter und so weiter. Wir werden all diese Dinge machen können, wir werden Zeit für alles haben und das befähigt mich, in dieser Weltzeit, in dieser Zeit Dinge loszulassen und auf sie zu verzichten. Nur mit dem Blick auf die Ewigkeit können wir die heilige christliche Kirche sein, die Licht ist in Finsternis, die die Nachricht von Jesus weiterträgt in diese Welt, die den Armen hilft, die Verlorenen nach Hause holt, die Kranken heilt und die Gefangenen befreit. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns zu neuen Menschen machst. Ich danke dir, dass wir heilig sind durch dich, Herr Jesus. Und wir fühlen uns ganz oft nicht so und benehmen uns auch ganz oft nicht so. Aber danke, dass du uns so siehst und danke, dass du uns zu einer Gemeinschaft machst. Dass du uns zusammenführst, eine Gemeinschaft der Heiligen, die einen heiligen Auftrag hat in dieser Welt, nämlich Hände und Füße von dir zu sein. Herauszugehen, Licht zu sein in Finsternis. Jesus, und ich danke dir, dass du uns unsere Sünden vergibst, dass wir das nicht mehr verbergen müssen, was unsere Abgründe sind, dass wir unsere Schwächen nicht mehr verbergen müssen, dass wir nicht mehr so tun müssten, als wären wir wer, dass wir uns auch nicht mehr selber verarschen müssen, Herr, sondern dass wir anerkennen können, hier bin ich. Ich bin ein elender Sünder. Vergib mir meine Schuld. Und ich danke dir für die Perspektive des ewigen Lebens. Und Herr, wir hören diesen Ruf des Neuen Testaments immer und immer wieder. Schaut auf das, was droben ist. Schaut auf die Herrlichkeit. Schaut auf das, was zukünftig ist, Herr. Und wir wollen unseren Blick aufrichten. Wir wollen das, was hier in dieser Zeit ist, bereitwillig loslassen, um deinen Willen zu tun. Um dann diese Krone, diesen Siegeskranz zu bekommen von dir, Herr Jesus. Das ewige Leben. Amen. Wenn es Dinge gibt, die dich angesprochen haben in diesen paar Impulsen, dann mache ich dir Mut, dass du für dich beten lässt. Es ist meistens so, dass Gott beginnt, Dinge anzusprechen und manchmal ist es so, dass es für dich direkt Sinn ergibt. Manchmal ist es nur, dass du wie so ein Herzpochen oder so merkst und du spürst, du bist angesprochen, aber du verstehst gar nicht genau, warum. Aber das sind häufig einfach die Arten und Weisen, wie Gott anfängt, dich zu berühren und wichtig ist, dass du dann aber auch einen Schritt auf ihn zumachst. Und meine Empfehlung ist, dass du gleich die Chance nutzt, und für dich beten lässt, besonders wenn du angesprochen bist durch irgendwas. Wir werden da hinten stehen bei dem Taufbecken und werden dann mit denen, die wollen, darüber gehen in den vorderen Bereich, also in den Eingangsbereich der Kirche und können dann da für dich beten. Und übrigens, wenn du für dich beten lässt, mache ich das meistens so. Ich lasse ständig für mich beten, aber ich sage meistens nicht, worum es geht. Manchmal macht es Sinn, dass man genau sagt, worum es geht, besonders wenn es darum geht, dass man vielleicht Dinge bekennt und Dinge loswerden muss. Manchmal muss man das gar nicht. Und von daher, du musst gar nicht sagen, worum es geht und Leute beten einfach und dann kannst du sehen, was Gott macht. Okay? Also ich mache dir Mut, dass wenn wir jetzt gleich Lobpreis haben, dass du auch dann zum Beten gehst und dann gehen wir da hinten hin. Macht's gut.